Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin. Heute, was verstehe ich unter altersbedingter Makuladegeneration? Ein fröhliches Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Podcast rund um Gesundheit und Krankenhaus. Und mein Name ist Matthias Henke. Ja, und heute geht es um das Auge. Ganz speziell um die Makula und die Erkrankung dazu, die altersbedingte Makuladegeneration. Was verbirgt sich denn hinter dieser Krankheit? Und warum hat sie diesen uncharmanten Beinamen altersbedingt? Das alles klären wir heute. Auch wie kann man diese behandeln oder was kann man auch tun, um diese Krankheit selbst in den Griff zu halten? Das, wie gesagt, beantwortet uns heute der Chefarzt der Augenklinik der DRK Klinik in Berlin Westend, Dr. Gregor Willerding. Und darauf freue ich mich. Schön, dass Sie da sind und herzlich willkommen zu Rezeptfrei. Ein herzliches Hallo, Dr. Willerding.
Vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein. Mein erstes Mal Podcast. Ich bin ganz gespannt.
Das freut mich. Ja, lassen Sie uns doch über altersbedingte Makuladegeneration sprechen. Was verstehe ich denn darunter überhaupt?
Ja, der Begriff kommt ja erstmal ganz brutal daher, nämlich mit dem altersbedingt. Und ich habe auf dem Weg hier mir überlegt, gibt es noch andere Erkrankungen, wo man so uncharmant sagt, Sie haben eine altersbedingte irgendwas.
Ja.
Aber der Hintergrund ist, dass das tatsächlich eine Erkrankung ist, die definitionsgemäß nicht bei Patienten unter 50 Jahre auftritt. Mhm. Und die große Masse der Patienten ist eben auch betagt her. Und das Risiko zu erkranken steigt mit dem Alter tatsächlich an. Und das Alter ist der wichtigste Risikofaktor. Wir sprechen ja immer von Risikofaktoren. Mhm. Also das ist das eine Wort in dem Begriff altersbedingte Makuladegeneration. Das zweite Wort ist Makula. Und Makula, den Begriff kennen unsere Patienten schon, hören ihn immer wieder. Was ist die Makula? Das ist die zentrale Netzhaut, die Netzhautmitte. Mhm. Und die Netzhautmitte ist eigentlich ein Bereich, der nur einen kleinen Teil der Netzhaut ausmacht, aber der von immenser Bedeutung ist für das tägliche Leben. Das ist die Netzhaut, mit der wir unseren Kontoauszug lesen oder Telefonnummern oder Gesichter erkennen. Mhm. Also eminent wichtig.
Also das richtig scharfe Sehen sozusagen.
Genau, da ist das scharfe Sehen auch ein Großteil des Farbensehens. Das restliche Sehvermögen ist dann das sogenannte Gesichtsfeld, also das, was wir peripher wahrnehmen, wenn der Fahrradfahrer von rechts kommt. Dafür brauche ich ein Gesichtsfeld, um den rechtzeitig erkennen zu können. Mhm. Aber wer da auf dem Fahrrad sitzt, das kann ich erst erkennen, wenn ich meine Makula benutze und ihn direkt anschaue.
Ah ja.
Und der Verlust dieses wertvollen Teils der Netzhaut hat natürlich erhebliche Auswirkungen auf das tägliche Leben. Ja, und dann gibt es noch den dritten Wortteil, das ist die Degeneration. Degeneration meint, dass dort Gewebe letzten Endes seine Funktion verliert und aber eben auch anatomisch schlechter wird, degradiert wird und funktionslos wird.
Ah ja, was sind denn so die ersten Symptome? Also woran merke ich denn, dass ich AMD habe?
Ja, es gibt natürlich im Laufe des Lebens eine ganze Reihe von möglichen Ursachen für eine Sehverschlechterung. Mhm. Aber die charakteristischen Zeichen für eine Makuladegeneration sind eigentlich tatsächlich Störungen im zentralen Gesichtsfeld beim Lesen. Mhm. Insbesondere, wenn es Störungen sind, die relativ schnell auftreten. Das deutet dann auf eine feuchte Makuladegeneration hin. Mhm. Oder so eine langsame Abnahme der Lesefähigkeit und der Fähigkeit, Dinge genau zu erkennen. Das ist dann meist eher die trockene Makuladegeneration.
Mhm. Feucht, trocken, was heißt das denn?
Ja, das sind diese Begriffe, die wir schon lange verwenden. Und das hat auch einen anatomischen Hintergrund. Mhm. Und damit versuchen wir den Patienten auch immer zu vermitteln, ja, es gibt wirklich diese beiden wesentlichen Formen der altersbedingten Makuladegeneration. Ich sage jetzt mal AMD, das ist die Kurzfassung, weil der Begriff wird noch häufig fallen heute.
Ja, genau, ne? AMD ist besser. Ja,
also die trockene AMD und die feuchte AMD. Mhm. Ja. Erstmal muss man sagen, die ersten Veränderungen, die wir schon erkennen können, die wirken sich auf das Sehvermögen meist noch gar nicht großartig aus. Und das ist in vielen Fällen auch so, dass das über Jahre dann weiter der Fall ist. Also wenn Sie hören, der Augenarzt sagt, ja, ich glaube, Sie haben AMD oder Sie haben AMD, heißt das noch lange nicht, dass die Blindheit vor der Tür steht. Also das muss man erstmal betonen.
Mhm, das ist schon mal gut.
Und die große Masse der Patienten hat die trockene Form der altersbedingten Makuladegeneration. Mhm. Und trockene Form ist insbesondere, sind das Veränderungen, die heißen zum Beispiel Drusen oder Atrophien oder Pigmentveränderungen. Mhm. Das sind alles Veränderungen, die können wir sehr gut sehen und diagnostizieren. Mhm. Und die sind aber oft über einen langen Zeitraum noch, werden die noch nicht bemerkt. Irgendwann dann aber schon, mehr oder weniger. Und eine charakteristische Veränderung, die Patienten auch bemerken, sind Verzerrungen. Wir nennen das Metamorphopsie. Das ist der Fachbegriff, Verzerrungen. Woran merkt man denn Verzerrungen?
Ja, genau.
Wenn Sie sich Linien anschauen, die eigentlich gerade sind, zum Beispiel die Kacheln in Ihrem Bad, ich nehme mal an, die sind gerade, eines Tages fällt Ihnen auf, die sind aber krumm und dann kommt Ihnen das komisch vor und dann halten Sie mal ein Auge zu und dann merken Sie, ach ja, an dem einen Auge sind die ja ganz schön krumm und am anderen Auge nicht.
Ah, okay.
Sie sind in beiden Augen krumm, dann ist das auf alle Fälle ein sehr eindeutiger Hinweis auf Vorgänge in der Makula. Und das sollte dann auf alle Fälle genauer untersucht werden. Mhm. Die feuchte Form hatten wir auch angesprochen,
genau.
Da muss ich auch noch was kurz zu sagen. Natürlich, das ist zwar die kleine Minderheit der Patienten, aber das sind die Patienten, die uns auf Trab halten. Die Patienten, die kontinuierlich überwacht und therapiert werden müssen, wo die Sehverschlechterung sonst droht, deutlich schneller voranzuschreiten als bei der trockenen Form der AMD. Also das sind die Patienten, auf die es uns ankommt. Das sind aber auch die Patienten, andersrum her gesagt, die wir eben auch behandeln können.
Ah, okay.
Denn das können wir bei der trockenen Form im Wesentlichen eigentlich nicht.
Ah, okay. Woher kommt denn sowas? Also altersbedingt haben wir jetzt gehört, gibt es da noch andere Risikofaktoren, woher ich denn so eine AMD bekommen kann?
Ja, wir unterteilen ja immer ganz gerne in Risikofaktoren, die wir beeinflussen können und welche, die wir nicht beeinflussen können.
Ja.
Das Alter, tja, das können wir nicht beeinflussen, das kommt. Es gibt andere nicht beeinflussbare Risikofaktoren, das sind genetische Risikofaktoren. Mhm. Genetik, ja, das ist unsere Erbinformation, die können wir auch im Prinzip nicht ändern. Vielleicht in der Zukunft doch ein bisschen, aber da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Mhm. Aber erstmal ist das die Ausstattung, mit der wir aufs Leben kommen, und zu der wir verurteilt sind. Und da hat man tatsächlich gesehen, dass bestimmte Konstellationen, so will ich es mal nennen, schon Faktoren sind, die eine AMD begünstigen. Also fast die Hälfte der Fälle wird darauf zurückgeführt, auf diese bestimmten genetischen Konstellationen. Da will ich jetzt gar nicht in die Einzelheiten gehen. Was man aber betonen kann, ist, es gibt nicht ein Gen. Es gibt nicht ein Genort, der defekt ist und die Erkrankung verursacht, sondern das ist immer ein Zusammenspiel von verschiedenen Genorten. Und das macht es dann auch kompliziert.
Ja,
also es gehört tatsächlich überhaupt gar nicht zum Standard, jetzt einen Patienten einer tiefgründigen genetischen Untersuchung zu unterziehen. Eine solche Diagnostik hat keinen Stellenwert in der täglichen im täglichen Management. Das ist eher so ein wissenschaftlicher Ansatz. Vielleicht mit dem Potenzial, später mal auch therapeutisch genutzt zu werden. Aber momentan ist es einfach nur eine Information. Also Alter, die Genetik.
Ja.
Was gibt es noch? Dann gibt es Faktoren, die wir aber beeinflussen können. Und das sind leider die weniger starken Faktoren. Aber einen muss man immer wieder betonen, denn das ist das Rauchen. Also der Raucher hat ein deutlich höheres Risiko, an AMD zu erkranken, als der Nichtraucher.
Ah, okay.
Dieses Risiko lässt sich senken durch den Verzicht aufs Rauchen. Ja? Deswegen jeder Patient kriegt den Hinweis, bitte mit dem Rauchen aufhören, wenn Sie es nicht schon längst getan haben. Vielleicht haben Sie aber auch nie angefangen damit. Und es gibt erstaunlich viele Patienten oder erfreulich viele Patienten, die tatsächlich auch nicht mehr rauchen oder nicht rauchen.
Ja.
Damit haben Sie eigentlich schon das meiste getan.
Ah ja.
Und man hat aus zum Zweiten in den 80er Jahren gesehen oder Studien gemacht und hat den Eindruck gewonnen, dass Patienten, die sich gesund ernähren, und gesunde Ernährung, das bedeutet so grünes, blattreiches Gemüse im Wesentlichen, dass die ein geringeres Risiko haben, an AMD zu erkranken.
Also so grüne Smoothies und so sind da eigentlich total angesagt.
Ja, also Smoothies waren in den 80er Jahren ja noch nicht so
en vogue, genau,
sind aber damals nicht getestet worden,
okay.
Aber das wäre natürlich konsequent zu sagen, ja, auch dann nehme ich doch Smoothies, ja.
Ja.
Und ich würde einen Smoothie auch eigentlich einer Vitaminkapsel vorziehen. Ich glaube, Smoothie macht mehr Spaß zum Trinken
als
die Kapseln zum Schlucken.
Ja.
Letzten Endes hat man aber tatsächlich, was Studien angeht und die Erforschung dieses Effektes, tatsächlich solche Nahrungsergänzungsmittel getestet. Im sehr großen Umfang, das waren sehr große Studien, die dort gemacht worden sind. Die sogenannten AREZ-Studien muss man da auf alle Fälle nennen. Das hat mancher Patient schon gehört. Und da gibt es manche Präparate, die tatsächlich offenbar das Risiko für bestimmte fortgeschrittene Formen der AMD minimieren können oder für AMD mindern können.
Okay.
Dieser Effekt ist nicht so schrecklich groß, das muss man sagen. Lange nicht so groß wie ein Verzicht auf das Rauchen, das wäre.
Mhm.
Aber es gibt einen messbaren Effekt, offenbar.
Okay.
Was man allerdings damals nicht getestet hat, ist der Effekt einer dieser Vitaminkapseln, die man dann über einen längeren Zeitraum natürlich einnehmen muss,
mhm,
gegenüber alternativ einer Ernährung mit viel Smoothies, sage ich jetzt mal.
Ja.
Also das wäre ja sozusagen der interessante, die interessante Fragestellung.
Ja, stimmt,
wenn ich mich eh schon gesund ernähre, so wie es empfohlen wird von den Fachgesellschaften,
mhm,
und eben nicht nur von Currywurst und Pommes, nichts gegen Currywurst und Pommes, wunderbar, mhm, aber
ja,
ausschließlich ist es
ja
bestimmt dann nicht sinnvoll.
Glaube ich auch.
Bringt es dann noch einen Zusatznutzen, diese Vitaminpräparate aus den Studien zu verwenden? Das ist letztlich eine offene Frage.
Mhm. Okay, jetzt sind wir sogar ein bisschen bei der Therapie, aber wie sieht denn so eine Therapie aus? Ich komme zu Ihnen als Patient und habe AMD. Wie geht es dann weiter?
Ja gut, wenn der Patient kommt und sagt, ich habe AMD, dann würde ich erstmal sagen, ja, also nicht so schnell. So.
Okay.
Das heißt, am Anfang steht natürlich erst einmal eine Diagnostik. Und
ja,
da müsste man auch noch ein, zwei Worte drüber verlieren.
Genau, das
denn das, damit ist der Patient ja erstmal konfrontiert. Was machen die denn jetzt alles mit mir?
Mhm.
Und das sind eine Reihe von Untersuchungen. Die Augenheilkunde basiert ja auf einer ganzen Reihe auch von apparativen Untersuchungen. Los geht's natürlich erstmal mit der In-Augenscheinnahme des Augenhintergrundes.
Mhm.
Also Ihr Augenarzt wird die Pupille erweitern und den Augenhintergrund begutachten.
Mhm.
Und dann schaut er nach Zeichen für eine AMD. Und wenn das der Fall ist, wenn so etwas zu finden ist, naja, dann gibt es noch weitere Diagnostik. Und
mhm,
eine sehr wichtige Diagnostik ist die Gefäßdarstellung. Warum?
Mhm.
Letzten Endes suchen wir ja die feuchte Form der Makuladegeneration, die feuchte Form, die wir behandeln können, und wollen die aussortieren, die nicht feucht sind und die wir auch nicht gezielt behandeln können.
Mhm.
Und zu diesem Zweck ist diese Darstellung der Gefäße essentiell. Denn Kennzeichen der feuchten Form der AMD ist eben, dass dort pathologische Gefäße wuchern.
Mhm.
Die kann man mit der Angiografie nachweisen. Und
ja,
das müssen wir dann tun, auch letztlich, um die Therapie begründen zu können.
Ja.
Eine weitere sehr, sehr wichtige Untersuchung ist das sogenannte OCT.
Mhm.
OCT müssen Sie sich merken, das ist eine eminent wichtige Basisuntersuchung in der Netzhautheilkunde.
Ja.
Und das OCT gibt uns die Möglichkeit, von der Netzhaut quasi histologische Schnitte anzufertigen und die anzuschauen. Eine Tomographie, eine
ja,
Form der Tomographie.
Ah,
das ist
ja
ein schnelles Verfahren, ein nicht invasives Verfahren. Also man muss da keine Farbstoffe spritzen und Venen punktieren oder so etwas.
Ist auch nicht unangenehm für den Patienten.
Das ist wenig unangenehm.
Ja.
Die machen so ein hohes Geräusch, so ein Fiepen.
Aha, okay.
Manche Geräte, das finde ich eigentlich am unangenehmsten, wenn ich davor sitze.
Ja.
Aber das ist eine sehr gut tolerierbare und schnell durchzuführende Untersuchung. Und die gibt sehr gute Informationen über den anatomischen Zustand der Netzhaut.
Mhm.
Und das ist auch insbesondere essentiell, wenn wir die Patienten im Verlauf beurteilen. Also, wenn wir schauen wollen, wie gut schlägt denn die Therapie, über die wir gleich reden werden, wie gut
mhm,
schlägt die denn an?
Ja.
Verursacht die denn Änderungen? Also, man muss nicht bei den Patienten immer wieder diese eingangs erwähnte Angiografie machen. Das
mhm,
ist nicht erforderlich, aber das OCT ist schon eine Untersuchung, die immer wieder wiederholt werden muss. Aber jetzt sind wir ja schon mitten in bei einem Patienten, der dann tatsächlich therapiert wird. Also wir
ja,
haben diese Untersuchung gemacht. Wir
ja,
haben festgestellt, es gibt Gefäßmembran, es gibt ein Netzhautödem, eine Netzhautschwellung. Also
mhm,
es gibt einen Zustand, den wir bekämpfen müssen.
Mhm.
Und dann bieten wir dem Patienten eine Behandlung an, die wir jetzt seit einigen Jahren durchführen und die, das muss man betonen, wirklich eine sehr erfolgreiche Therapie ist.
Das hört sich gut an.
Das kann man auch wirklich auf epidemiologischer Ebene nachweisen. Also
mhm,
die Rate an Altersblindheit konnte wirklich deutlich gesenkt werden durch Einführung dieser Therapie.
Mhm.
Ja,
das ist gut.
2006 war so diese Studie, die uns gezeigt hat, jetzt beginnt eine neue Zeitrechnung in der Therapie der AMD. Wir haben jetzt diese Medikamente.
Mhm.
Es gibt da eine kleine Auswahl, eine Handvoll Auswahl von Medikamenten, die, ich sage jetzt mal ganz frech, im Prinzip ähnlich wirken und auch ähnlich gut wirken.
Ja.
Ja, ein Großteil unserer Forschung Und unser Kongresse ist damit beschäftigt, jetzt herauszufinden, ist das eine vielleicht in einer Situation ein bisschen besser oder das andere und in welchem Abstand muss man die geben und kann man den Abstand verlängern? Das sind alles so letztlich Detailfragen. Wichtige Info ist, wir haben eine wirksame Therapie und wir müssen sie auch dann konsequent anwenden. Denn damit können wir Blindheit in vielen Fällen verhindern.
Und diese Medikamente, wie, also sind das Tabletten oder sind das Sprays oder Spritzen oder wie was sind das? Also wie kriege ich die?
Ja, es sind tatsächlich keine Sprays und keine Tabletten und das ist jetzt erstmal der erste Schock. Es sind nämlich Spritzen. Hi. Gut, Spritze hat man schon mal gekriegt, die meisten in den Arm in letzter Zeit.
Ja.
Aber diese Spritzen geben wir ins Auge ein.
Oh, direkt ins Auge, ja?
Also. Ja, und da verzieht natürlich der Patient erstmal das Gesicht, verständlicherweise. Und als die ganze Sache losging damals, haben wir Augenärzte auch erstmal gedacht, also wenn das jetzt der Therapiestandard wird, das ist aber unangenehm.
Ja.
Letztendlich aber ist es sehr gut verträglich. Das kann man, glaube ich, insgesamt sagen. Also meine Erfahrung ist, dass der Patient, der kommt zur ersten Therapie, angstvoll die Spritze erwartet, hinterher sagt, ach, das war es schon, da hätte ich mich ja gar nicht so aufregen müssen.
Ah,
ja, das sage ich auch jedem Patienten, der neu eingeschlossen wird. Aber es hilft natürlich nicht so wahnsinnig viel, denn er wird trotzdem ein bisschen Angst haben, das ist auch verständlich.
Ja, ja,
aber er wird, denke ich, erleben, dass die Angst nicht ganz gerechtfertigt ist und dass das letztlich eine sehr gut verträgliche Therapie ist. Ja, warum? Weil sich die Augenoberfläche eigentlich sehr gut betäuben lässt.
Ah, okay.
Deswegen den eigentlichen Einstich merkt der Patient in der Regel kaum.
Ah ja.
Es kann schon mal vorkommen, gebe ich zu. An manchen Stellen kann es unangenehm sein, aber die große Mehrzahl der Spritzen wird sehr gut toleriert.
Wenn es hilft. Wie viele Spritzen muss ich dann bekommen? Also?
Ja, das ist auch natürlich eine knifflige Frage. Diese Frage kann man nicht im Voraus beantworten. Mhm. In aller Regel schon mal mindestens 3, weil das ist ein gewisser Standard, dass man einen sogenannten Upload verabreicht. 3 Spritzen im Monatsabstand. Also nach der ersten Spritze haben Sie erstmal 4 Wochen Zeit, sich zu erholen.
Ah, das ist gut.
Und dann ist aber die zweite Spritze und dann wieder nach 4 Wochen die dritte Spritze.
Mhm. Okay.
In der Regel war das aber nicht die letzte Spritze.
Ja.
Dann geht ein komplizierter Prozess in Gang, bei dem herausgefunden werden muss, ja, wie viele Spritzen braucht denn der Patient letztendlich, dieser individuelle Patient für dieses individuelle Auge. Denn es ist kein Standard. Ein Patient braucht eine andere Anzahl als ein zweiter Patient. Und das hängt von Faktoren ab, die wir auch noch gar nicht am Anfang beurteilen können. Aber gehen Sie davon aus, dass es wahrscheinlich mehr als 3 sind und dass Ihnen keiner am Anfang sagen kann, wie viele es sind. Im günstigsten Fall lässt sich die Erkrankung mit den Spritzen so weit beruhigen, dass man mit den Spritzen dann im zweiten Jahr auch aufhören kann. Das ist der günstigste Fall natürlich.
Ah ja, das sehe ich dann sozusagen im OCT, das hat sich super verbessert und wir können dann erstmal wieder aufhören.
Genau, also die Verbesserung OCT, das ist das, was wir quasi eigentlich schon erwarten. Nicht, dass das in 100% der Fälle klappt, aber in der großen Mehrzahl der Fälle klappt das schon, die Verbesserung im OCT. Oft kriegt man das OCT, also diese anatomische Situation der Netzhaut, tatsächlich dahin, wo man sie haben will. Mhm. Das nennen wir dann einen trockenen Befund. Ja.
Ja.
Und dann kann man überlegen, mit den Spritzen aufzuhören. Oder man überlegt, die Spritzen doch vielleicht in größeren Abständen weiterzugeben, um ein Wiederaufflammen der Erkrankung zu verhindern. Denn das ist leider ein Problem. Also selbst wenn Sie Ihr primäres Therapieziel erreichen, die Netzhaut trocken machen, von der feuchten AMD in eine trockene überführen, kann es doch sehr gut sein, dass Sie, wenn man mit der Therapie aufhört, dass Sie dann wieder feucht wird.
Ah, also kann immer wieder die Feuchte auftreten, jederzeit.
Muss man leider sagen. Und das, so viel Ehrlichkeit muss auch am Anfang sein, dass man dem Patienten sagt, es ist schon in vielen Fällen eine chronische Erkrankung. Gute Nachricht ist, wir haben eine wirksame Therapie.
Ja.
Aber schlechte Nachricht ist, es ist eine wahrscheinlich chronische Erkrankung.
Okay, also man muss immer dranbleiben im Endeffekt.
Auf alle Fälle.
Ja, okay. Interessant. Kann ich denn selber, also gut, Ernährung haben wir jetzt schon mal gehört, grüne Smoothies und so, aber hilft irgendwie sowas, was weiß ich, viel spazieren gehen an der frischen Luft oder sowas, ist das Sauerstoff irgendwie gut oder kann ich, weiß ich nicht, meditieren viel, also gibt es irgendwelche Methoden, die ich noch unterstützend machen kann?
Ja, das sagen wir, es gibt immer die Frage, was hat einen nachgewiesenen Nutzen?
Ja.
Tja, also ich denke mal, die Effekte eines Spazierengehens sind so überwältigend gut, insgesamt, dass man das auf alle Fälle machen sollte. Mhm. Ob damit jetzt eine Makuladegeneration sich beeinflussen lässt, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Da fehlen uns die Daten. Ja.
Aber gesund ist es ja immer. Also.
Gesund ist es immer.
Genau.
Und man sieht was Grünes. Also gegen eine gesunde Lebensführung, insbesondere wie gesagt das Nichtrauchen, ist gar nichts einzuwenden. Das muss man immer unterstützen.
Ja. Ja.
Eine Sache möchte ich auch betonen, es gibt oft die Angst, wenn ich jetzt schon ein erkranktes, geschädigtes, beeinträchtigtes Auge habe, schadet es dann nicht, wenn ich viel lese oder wenn ich viel fernsehe? Ja, sollte ich nicht darauf verzichten lieber und lieber nur spazieren gehen und kein Buch mehr anfassen? Mhm. Dem ist nicht so. Also es ist nicht so, dass Sie Ihr Auge jetzt schlechter machen, indem Sie es weiter gebrauchen. Gebrauchen Sie es so gut Sie können und so viel Sie möchten. Die Situation der Netzhaut werden Sie damit nicht verschlechtern.
Also ich muss es nicht überdurchschnittlich viel schonen und nur noch die Augen zumachen am besten?
Nein, das sehe ich nicht so. Also Sie müssen Ihre Lebensführung jetzt nicht aus Angst vor einer Überbeanspruchung des Auges deutlich umstellen oder einschränken. Das nicht.
Kann ich dann irgendwie mit Sehhilfen noch was ausgleichen? Wissen Sie da, ob man irgendwie so mit Brillen oder mit, was weiß ich, Lupen?
Ja, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Nicht? Das ist jetzt völlig untergegangen im bisherigen Gespräch. Wir als aktive Operateure, Chirurgen denken natürlich dann immer an die Möglichkeit der Spritzentherapie und vielleicht auch weitere chirurgische Möglichkeiten. Da gibt es noch ein paar. Aber ganz wichtig ist natürlich der ganze Komplex der Hilfsmittel. Und die Hilfsmittel sind jede Form von Brillen. Das können spezielle Brillen sein. Mhm. Vergrößernde Sehhilfen ist da ein Begriff, den man kennt.
Ja.
Und ich denke mal, dass viele auch profitieren vom technischen Fortschritt. Also was die Patienten vor 20 Jahren noch nicht hatten, ist zum Beispiel ein iPad oder ein Tablet. Möglichkeiten, Bildschirme, wo man in hoher Auflösung, in einer guten Lichtausstattung die Texte nach Belieben vergrößern kann.
Ja, stimmt, die haben ja alle solche Bedienungshilfen und sowas, genau.
Genau, also da gibt es schon sehr, sehr viel Angebote für sehbehinderte Patienten, Menschen. Und es ist tatsächlich manchmal nicht so ganz trivial, diese Angebote zu finden, ja, und richtig auszuwählen. Mhm. Da gibt es aber Angebote der Beratung. Hier in Berlin gibt es zum Beispiel eine Sehberatung für eine Beratungsstelle für Sehbehinderte. Das ist sehr wertvoll. Mhm. Oder es gibt Optiker, die vergrößernde Sehhilfen, den Begriff habe ich gerade schon ins Gespräch geworfen, anbieten, also sichtbar anbieten.
Ah, okay.
Und das sind Anlaufstellen, wo man sich tatsächlich auch sehr gut beraten lassen kann. Dort sind die Geräte vorhanden, da kann man die ausprobieren, das ist auch ganz wichtig.
Mhm.
Und da gibt es viele Patienten, die davon sehr profitieren.
Ja.
Und einen Aspekt muss man dann auch betonen, es ist auch nicht schlecht, sich mit diesen Möglichkeiten auseinanderzusetzen, solange es noch gut geht.
Ja.
Also wenn wir Patienten haben, der trotz einer aktiven Therapie oder wegen anderer Umstände jetzt einen sehr, sehr starken Sehverlust erleidet, Blindheit erleidet, dann wird es für einen solchen Patienten auch schwieriger, sich in diese Möglichkeiten einzuarbeiten. Also man sollte schon rechtzeitig, wenn man merkt, dass das Sehvermögen deutlich abnimmt und in einen Bereich gerät, wo die Lesefähigkeit eigentlich fast nicht mehr gegeben ist, und das sind leider Gottes auch viele Patienten, die das erleiden, sollte man diese Zeit nutzen, sich vertraut zu machen mit den technischen Möglichkeiten,
die stehen. Stimmt, das ist durchaus sinnvoll. Jetzt haben Sie ja gerade kurz erwähnt, chirurgische Eingriffe, kann man tatsächlich operieren?
Ja, man kann, also dass man operieren kann, ist noch nicht die einzige wichtige Nachricht.
Okay.
Es gibt ja viele Operationen, die man machen kann, aber ist es auch gut für den Patienten?
Ja.
Und das ist gerade im Bereich der chirurgischen AMD-Therapie ein heiß diskutiertes Feld, und es gab Phasen in der Behandlung der AMD, da hat die Chirurgie eine größere Rolle gespielt. Da hat man aufwendige Operationen gemacht, um das Sehvermögen zu erhalten. Da will ich jetzt gar nicht mehr ins Detail gehen, aber das waren wirklich sehr, sehr anspruchsvolle Operationen, auch von der Durchführung her.
Ja.
Und das war vor allen Dingen in der Zeit, als es die medikamentöse Behandlungsmöglichkeit noch nicht gab. Als sie dann kam, ist das total in den Hintergrund gedrängt worden.
Okay.
Chirurgische
Weil das Behandlung. Risiko zu groß ist? Und
ja, es ist einfach sehr schwierig, auf chirurgischem Weg dort Verhältnisse herzustellen, die dann gute Funktion der Makula in so einer Situation wieder ermöglichen.
Ja.
Gibt es ganz komplexe Ansätze, aber das war ein Weg, der hochaufwendig war und mit gewissem Optimismus auch verfolgt worden ist, aber dann eigentlich wieder zurückgedrängt worden ist. Aber tot ist die Chirurgie nicht bei der altersbedingten Makuladegeneration in manchen Situationen. Das sind vor allen Dingen die Situationen, in denen die AMD zu einer Blutung führt. Und zwar nicht zu einer klitzekleinen Mini-Blutung, sondern zu einer erheblichen Blutung. Und das kann passieren. Das ist eine wichtige, nicht sehr häufige, aber dann sehr bedeutende Komplikation.
Ja,
das glaube ich. Kann dann auch wirklich praktisch von jetzt auf gleich zu einer ganz erheblichen Einschränkung des Sehvermögens führen. Und da sind wir als Chirurgen dann gefordert, diese Blutung zu bekämpfen.
Wahrscheinlich auch ziemlich zeitnah, oder?
Ja, das ist, es ist immer ein bisschen schade, wenn ein Patient kommt mit einer Blutung unter der Netzhaut. Da fragt man, wie lange besteht das denn schon? Und sagt er, ja, so 3, 4, 5 Wochen. Das ist schon schlecht.
Ja.
Das ist immer schon mal schlecht für sich. Denn eine solche Situation sollte man möglichst zeitnah, das heißt jetzt nicht nachts um 3, aber eben auch nicht erst nach 3, 4 Wochen angehen.
Ja.
Also da ist wirklich der ganz starke Hinweis, wenn sowas erlebt wird, ein rasche, starkes Abnehmen der Sehkraft, dass man diese Situation dann augenärztlich auch vorstellt.
Ah ja, also je schneller, desto mehr kann man retten.
Genau, so ist es.
Okay. Ja, wunderbar. Gibt es noch irgendwas Wichtiges zu sagen zur AMD?
Oh, es gäbe sicher ganz, ganz viel. Mir fällt jetzt gerade nichts ein. Ich denke, es war schon mal ein ganz schöner kleiner Überblick.
Ja, ne?
Und ja, wir hoffen natürlich, dass in der Zukunft auch uns noch mehr Möglichkeiten an die Hand gegeben werden, dass die Therapie vielleicht mal sich so modifizieren lässt, dass sie nicht mehr so anstrengend ist für den Patienten und nicht so anstrengend für den Augenarzt nebenbei. Und vielleicht gibt es ja auch ganz neue Ansätze. Es wird da viel, sehr viel geforscht.
Das kann man auch gerade in der Stammzellforschung und Genetik und so ist da auch eine Menge.
Genau, es ist ein bedeutendes gesellschaftliches Problem auch. Sehr die häufigste Erblindungsursache in den entwickelten Nationen. Und von daher ist da also der Wunsch groß, einen weiteren Fortschritt zu erzielen. Und Stammzellen, das ist das ein Stichwort, eine Möglichkeit. Oder auch die genetische Beeinflussung der Zellen, die man schon hat. Das ist ein anderer Weg. Mhm. Aber das ist natürlich sehr verheißungsvoll. Und da erhoffen viele von uns sich einen sozusagen weiteren Quantensprung in der Behandlung der AMD. Aber so richtig ganz knapp vor der Tür steht dieser Quantensprung noch nicht. Also ich fürchte, die Spritzen ins Auge werden uns noch eine ganze Weile erhalten
bleiben. Okay. Na, dann hoffen wir, dass vielleicht doch die Entdeckung bald kommt mit den Stammzellen.
Ja, ich drücke die Daumen und hoffe mit.
Ich drücke auch. Ja, und dann bedanke ich mich recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Dr. Willerding.
Ich bedanke mich für die Einladung. Vielen Dank.
Und wir hören uns zum nächsten Podcast.